ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist wieder Mire Trehe. Knapp 100 Tage ist die Brandenburger Landesregierung aus SPD und CDU im Amt und viele Menschen finden ihre Arbeit offenbar nicht gut. 2/3 der Befragten im aktuellen Brandenburg-Trend sind demnach unzufrieden mit der Koalition. Aus der RBB-Landespolitik-Redaktion Thorsten Südow mit den Einzelheiten.
Die Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger ist skeptisch, dass die neue SPD-CDU-Landesregierung Probleme des Landes lösen kann. 6 von 10 Brandenburgern sagen, dass die Landesregierung die Dinge in Schul- und Bildungspolitik nicht voranbringen werde. Eine positive Entwicklung erwarten nur 27%. Nur jeweils knapp 4 von 10 Befragten trauen Sozial- und Christdemokraten in der Landesregierung zu, die Dinge in den Bereichen Wirtschaft sowie Polizei und Sicherheit voranzubringen. Im Politikbereich Zuwanderung und Flüchtlinge rechnet nur 1/4 der befragten Brandenburgerinnen und Brandenburger damit, dass die Dinge vorangebracht werden. Anhänger von SPD und CDU schauen mehrheitlich positiv auf die Arbeit der Landesregierung. Besonders skeptisch sind dagegen die AfD-Anhänger. Wenn am Sonntag Landtagswahl in Brandenburg wäre, würde die AfD mit 37% einen bisherigen Höchstwert und auch einen höheren Stimmenanteil als SPD und CDU zusammengerechnet erhalten. Die SPD verbleibt bei 22% und die CDU würde 12% erreichen, ein Minus von 2 Punkten verglichen mit Dezember. Das BSW würde mit 4% den Wiedereinzug in den Brandenburger Landtag verpassen. Die Linke wäre laut Brandenburg-Trend mit 12% zurück im Landtag, ebenso Bündnis 90 Die Grünen mit 6%.
Aktuelle Zahlen aus dem Brandenburg-Trend, zusammengestellt von unserem Reporter Thorsten Südow. Der Deutschen Bahn eilt ja schon seit Jahren ein schlechter Ruf voraus, vor allem in Sachen Pünktlichkeit. Und gestern Abend standen dann die Züge in ganz Deutschland komplett still wegen einer Störung im Bahnfunk. Auch in Berlin und Brandenburg saßen etliche Menschen fest. RBB24-Inforadio-Reporterin Annette Kufner hat mit einigen gesprochen.
Die Stimmung bei den Fahrgästen am Berliner Hauptbahnhof am Dienstagabend. Irgendwas zwischen Gelassenheit und Resignation.
Aufs Gesamtleben betrachtet, ist wieder nur eine Episode.
Die anderen Reisenden, die gestrandet sind, haben schon die Öffnungszeiten der diversen Fastfood-Ketten hier in der Umgebung eruiert. Vielleicht machen wir spontan noch eine Party, wer weiß.
Ich lebe täglich mit der Katastrophe hier und von daher bin ich da gar nicht mehr enttäuscht.
2 Stunden lang ging gar nichts mehr. Der Grund? Eine bundesweite Störung im digitalen Bahnfunk, dem sogenannten GSMR. Über den läuft die Kommunikation zwischen Lokführern und Leitstellen. Auch vor Gefahren wird darüber gewarnt. Zum Beispiel, wenn Gegenstände im Gleis liegen, fällt der Bahnfunk aus, kann es gefährlich werden. Deshalb habe die Bahn alle Züge gestoppt, sagt Philipp Nagel, Chef der Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn InfraGo.
In so einem Fall gibt es aus Sicherheitsgründen bei uns ganz klare Prozesse. Die Personenzüge werden dann an Bahnsteige gefahren, die Güterzüge werden sicher abgestellt. Die Sache wird genau geklärt.
Geklärt wird auch immer noch. Die Störung konnte zwar noch in der Nacht behoben werden. Was genau sie verursacht hat, dazu gibt die Bahn bislang nur folgende Auskunft.
Der Hintergrund dazu ist, dass mutmaßlich, die Ursache wird jetzt noch ganz genau erforscht, bei einer Instandhaltungsarbeit an einer Zentralkomponente ein Fehler aufgetreten ist.
Dieser habe dazu geführt, dass die Kommunikation mit den Zügen nicht mehr möglich gewesen sei. Auch in Brandenburg kamen deshalb etliche Reisende nicht mehr weiter, wie diese Zuggäste am Bahnhof Wittenberge.
Ja, also wir hatten eigentlich einen regulären Halt hier, aber dann fuhr einfach nicht los, so blöd gesagt.
Dann habe ich den Bahnsteigführer hier gefragt, ja, wie geht's weiter? Er meint ja, technische Störungen. Und jetzt sitzen wir hier seit über einer Stunde fest. Ich bin mit meinen Nerven am Ende.
Wir haben es tatsächlich auch so halb eilig, weil meine Freundin fliegt zurück nach China. Und wir haben so ein bisschen Angst, dass wir womöglich den Flug um 8 Uhr morgens verpassen.
Auch Martin Pogatzki, der Vorsitzende des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, des Fahrgastverbandes ProBahn, saß fest. Er habe irgendwo bei Nauen gestanden. Vom Bahnkonzern erwartet er jetzt Transparenz. Und?
Da es ja ein interner Fehler war, dass man auch wirklich Kulanz in allen Richtungen offenlegt, dass die Fahrgastrechte auch wirklich eingehalten werden und dass es auch in dem Sinne problemlos und schnell abgearbeitet wird.
Die Fahrgastrechte sind in einer EU-Verordnung geregelt und gelten nicht nur in den Zügen der Deutschen Bahn, sondern auch zum Beispiel für die ODEC. Die Deutsche Bahn hat unterdessen angekündigt, dafür zu sorgen, dass so eine Panne nie wieder auftritt. Falls doch, sind die Passagiere inzwischen geübt im Gelassenbleiben.
Ja, Pech gehabt, aber es gibt Schlimmeres im Leben.
Eindrücke von unserer rbb24-Inforadio-Reporterin Annette Kufner. Das ICC-Kongresszentrum soll also ein zweites Leben bekommen. Heute hat der Senat die genauen Pläne dafür bekannt gegeben. rbb24-Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel fasst die Pläne zusammen.
An visionärem Eifer fehlt es den potenziellen ICC-Investoren schon mal nicht. Nicht weniger als Berlins größtes Kunst- und Kulturquartier ist es, was insgesamt 9 Unternehmen gemeinsam aus dem Ex-Kongresszentrum am westlichen Stadteingang machen wollen. Galerien, Ateliers, eine Bibliothek, ein Konzertsaal, Eventflächen aller Art und vieles mehr seien hier möglich, sagt Projektentwickler Bertram Schulze vom Büro Colored Fields. Und schiebt eher als Scherz in Richtung Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hinterher.
Es ist ja ein gemeinsames Konzept, liebe Frau Giffey. Wir sind ja eigentlich zum gemeinsamen Erfolg verpflichtet.
Allgemeines Gelächter. Dabei spricht Schulze durchaus einen wichtigen Punkt an. Was nun auf dem Tisch liegt, ist auch ein Rettungsversuch. Für ein Gebäude, für das Berlin lange Zeit keinen echten Plan hatte. Es könnte der letzte sein. Mehrfach schon scheiterten Anläufe, einen Investor für das ICC zu finden. Nun soll es ein Konsortium aus Architekturbüros, Baufirmen und Stadtplanern versuchen. Und zwar ohne, dass am Ende das Land Berlin die Zeche zahlt, stellt die Chefin der Berliner Immobilienmanagement GmbH Birgit Möhring klar.
Unser Interesse ist es gerade nicht, dass irgendwann das Land Berlin wieder mit dem ICC und der Betreiberverantwortung dasteht. Darauf werden wir also achten.
Um den Kultur- und Kreativbetrieb im ICC möglich zu machen, wollen die Investoren vor allem 2 große Neuerungen umsetzen. Das alte Parkhaus am südlichen Ende mit Blick auf die AWUS soll zurückgebaut und durch einen Neubau ersetzt werden, mit Büros und vor allem mit einem ICC-Hotel. Gegenüber vom Haupteingang, wo heute ein kleiner Parkplatz liegt, ist ein bis zu 100 Meter hoher Turm ebenfalls für ein Hotel und Büros geplant. Die Gesamtkosten für beide Bauten schätzen die Investoren auf bis zu 400 Millionen Euro. Dazu aber kommt die Sanierung und der Umbau des ICC selbst. Komplett neue Haustechnik ist notwendig. Saal 2 soll entkernt und die hydraulische Hebetribüne entfernt werden. Und das ist nur der Anfang. Hier wird mit weiteren Kosten von mehreren 100 Millionen Euro gerechnet. Dass die Investoren noch viele Fragen beantworten müssen, nicht nur zur Finanzierung, sei aber nachvollziehbar, argumentiert Wirtschaftssenatorin Giffey. Weil Geheimhaltung vereinbart wurde, habe zum Beispiel auch noch niemand mit potenziellen ICC-Mietern der Zukunft gesprochen. Das beginne jetzt.
Was wir in den nächsten 2 Jahren tun werden bis 2028, wirklich darüber zu reden, wer geht da wie rein? Welche Form von Nutzung wird es tatsächlich geben?
Und dann? Ende 2028 soll das Abgeordnetenhaus final entscheiden, ob das dann detaillierte Konzept inklusive Finanzplan überzeugt und den Investoren das Gebäude sowie das Grundstück für das neue Hochhaus am Messedamm endgültig übergeben. Man habe ein klares Ziel, verspricht Architekt Thomas Willemeit.
Dass wir diese Maschine, die abgeschaltet wurde, wieder in Betrieb nehmen, dass die wieder anfängt zu blinken und zu leuchten und tatsächlich Wärme und Energie entwickelt, dauert noch ein bisschen, aber wird mega.
Klar ist aber auch, gerettet ist das ICC mit dem heutigen Tag noch lange nicht.
Sebastian Schöbel über die Pläne der Investoren für das ICC am Funkturm in Berlin. Wir steigern uns ja diese Woche fast täglich, was die Temperaturen angeht. Heute 32 Grad, morgen 34 und am Wochenende dann bis zu 40 Grad. Für kleine Kinder, Tiere, ältere Menschen kann das echt herausfordernd sein. Gut, wenn man ein paar Orte kennt, an denen es eine Abkühlung gibt. Carsten Steinmetz ist dafür in Potsdam auf die Suche gegangen.
Um der Hitze zu entfliehen, geht's die Treppe runter in den Keller des Potsdamer Naturkundemuseums zu den Aquarien. Und hier unten laufen wir zwar nicht direkt in eine Kältekammer, Museumsdirektor Jobst Pfänder kann aber erträgliche Temperaturen verkünden.
22, 23 Grad haben wir hier unten und die bleiben auch konstant, da wir unsere Becken hier im Kaltwasseraquarium aktiv auf diese Temperaturen auch in etwa bringen, bleibt die Lufttemperatur hier ebenso etwa auf 22, 23 Grad.
Wie angenehm. Und alleine sind wir hier auch nicht. Vor unseren Augen gleiten Dutzende heimische Fische durch das Wasser in den Aquarien.
Wir zeigen nur die Fische, die in Brandenburg vorkommen. Und hier kann der Besuchende dann eben auch mal erkennen, was passiert, wenn man in der Havel baden geht. Die Fische haben wir hier auch.
Also Karpfen, Barsch, Wels oder Rotfeder. Das Abkühlen hier unten ist am Freitag sogar kostenlos, denn an dem Tag können mehrere Potsdamer Museen besucht werden, ohne dass Eintritt gezahlt werden muss. Ein anderer kühler Ort liegt etwa 4 Kilometer entfernt. Der Wasserspielplatz im Volkspark, echt zu empfehlen, sagt der 8-jährige Emil. Denn das Wasser ist
kalt.
Und dann macht das Planschen Kids wie Nilas natürlich besonders viel Spaß.
Hier kann man Floß fahren und Lavamonster spielen.
Ah, was ist das?
Das ist ein Spiel, da tanzt ein Lavamonster. Und das muss einem halt jagen, wenn man hier im Wasser ist.
Lavamonster, das passende Spiel zur Hitzewelle. Die Eltern machen es sich derweil ganz in der Nähe unter den Bäumen bequem.
Im Schatten mit Eis und Eiskaffee ist es auszuhalten.
Kühle Orte bieten auch Potsdams Schlösser, das große Einkaufszentrum im Süden der Stadt oder die Stadt- und Landesbibliothek im Zentrum. 2 bis 3 Liter Wasser sollten wir bei Hitze pro Tag trinken. Wer dennoch dehydriert, bekommt Hilfe im Bergmann-Klinikum. Das Krankenhaus hat die Bestände an Infusionsflüssigkeit aufgestockt, sagt der leitende Oberarzt Bernhard Fleischer.
Weil wir erwarten, dass da Menschen sind, die eben ausgetrocknet zu uns kommen, die dann wieder Wasser zugeführt bekommen müssen. Da sind wir materiell darauf vorbereitet.
Wer die rekordverdächtige Hitze an kühlen Orten verbringt, ist auf diese Hilfe hoffentlich nicht angewiesen.
Kühle Orte in Potsdam, gesammelt von unserem Reporter Carsten Steinmetz. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren in der ARD Sounds App.